Du, Max?
Ja, Juvi?
Weißt du, wer dieses Jahr im August unfassbare 50 Jahre alt wird?
Nicht wirklich?
Shorty aus Indiana Jones.
Boah!
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Laber-Podcast in diesem verrückten Internet. 400 Kilometer entfernt in der Sonne von mir sitzt, also nicht in meiner Sonne, sondern in der Sonne, die prominente Sonne, sitzt der Max. Hallo Max.
Hallo Juvi, und ich schmelze hier vor mich hin. Ist halt heiß in der Sonne.
Ja, das stimmt, aber es ist so schön. Es ist so schön, Max, bald ist Urlaub.
Oh ja.
Nicht wahr? Ja, 41. Folge.
Mhm.
Wir haben über ein Thema noch nicht geredet. Und ich klatsche die ganze Zeit, weil ich gestikuliere und versuche, mein Headset dabei nicht runterzuschmeißen.
Ich muss auch gucken, wo ich meine Hände hinpacke. Moment, sie liegen jetzt auf dem Tisch.
Wir wollen heute das kontroverse Thema Indiana Jones ansprechen.
Wieso so kontrovers?
Weil es gibt offiziell nur 3 Filme, über den Rest möchte ich heute nicht reden.
Okay.
Ist das okay? Also können wir uns darauf einigen, dass wir einfach nur über 3 Filme reden, und zwar über die 3 Filme. Also,
alles, was vor den 90ern entstanden ist.
Ja, also halt so, ne, weißt du, Film 1, Jäger des verlorenen Schatzes, Film 2, Tempel des Todes, und Film 3 und ehrlich gesagt einer meiner Lieblinge, Der letzte Kreuzzug. Das wären so die 3 Filme, über die ich gerne mit dir reden würde. Ich möchte nicht über den Kinder Indiana Jones reden, ich möchte nicht über die, naja, die, wir könnten noch den Film aus den 90ern mit reinnehmen, wo es um den jungen Indiana Jones geht, aber ich möchte nicht über Dinge reden, die dafür zu führen, dass im Moment Teil 5 gedreht wird und nicht erst Teil 4.
Ja, okay. Darauf können wir uns einlassen. Nicht voll in Ordnung.
Ich hätte auch tatsächlich eine Idee, wie wir es angehen. Wir sind ja normalerweise nicht so wirklich sortiert. Sagen wir einfach, wir sind normalerweise nicht so sortiert. Was hältst du davon, wenn wir uns von Film zu Film hangeln und einfach tatsächlich mit Teil 1 anfangen?
Das ist ja Struktur. Guck dir denn
ich
her.
Ich weiß.
Ja klar, warum nicht? Klingt gut.
Okay, cool. Darf ich auch direkt mit einer voll nerdigen Frage anfangen?
Hm. Ja.
Du hast doch, ich weiß, dass du da nicht Nein sagen kannst. du hast doch sicherlich Big Bang Theory gesehen.
Ja, ist jetzt aber auch schon was her, aber ja.
Ja, ist nicht schlimm. Da gibt es doch den Charakter Amy, die Lebensgefährtin, spätere Ehefrau von Sheldon, mit der er zusammen den Nobelpreis gewinnt.
Mindblown. Dinge, die ich nicht mehr mitbekommen habe.
Okay, kein Problem. Sheldon gewinnt den Nobelpreis. Zusammen mit Amy. Und es gibt eine Szene relativ am Anfang derer Beziehung. Ich glaube, sie sind da noch gar nicht so wirklich in der Shamey-Beziehung. Wir müssten übrigens auch mal eine Folge bei Big Bang Theory machen. Da gibt es ein Gespräch über den Indiana Jones-Teil. Und sie sagt, dass sie ein mind-blowing Fact sieht, und Sheldon sagt, ja komm, lass meine Kinnlade runterfahren, was willst du schon? Und dann sagt sie, dass der gesamte Film genauso passiert wäre ohne Indiana Jones und dass diese Figur einfach keinen Sinn macht. Wie geht's dir damit?
Ich bin zutiefst getroffen. Ja, ich bin noch da. Ich bin zutiefst getroffen, weil der Charakter ist ja großartig, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem recht haben könnte.
Also sie hat völlig recht. Nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Also der Film fängt ja mit dieser sehr epischen Tempelszene an, wo, das ist glaube ich auch eine der berühmtesten Szenen, wo Indiana Jones am Ende mit der mit dem Goldgötzen vor diesem rollenden Stein davonrennt. Mhm. Und man die unglaubliche Filmmusik von John Williams hört, der, finde ich, einer der besten
Soundtracks-Macher
machenden Menschen ist, genau. Und danach gibt es dann einen Schnitt und es kommt halt raus, dass Indiana Jones eigentlich als Archäologie-Professor unterrichtet, was der boring Teil ist, das hatten wir schon in der letzten Episode. Und dann wird ihm der Auftrag gegeben, die Bundeslade zu finden. Das ist jetzt echt mal mega abkürzend, um den Nazis zuvorzukommen. Mhm. Und es passieren halt echt viele Dinge. Und am Ende finden sie tatsächlich die Bundeslade. Und während Indiana Jones und sein Sidekick-Mädchen an Pfähle gefesselt sind, wird die Bundeslade halt von den Nazis geöffnet und alle sterben. Aber auch ohne Indiana Jones hätten die Nazis die Bundeslade gefunden und sie geöffnet. Ja. Und es wären alle gestorben.
Aber es wäre nicht so cool gewesen.
Das stimmt. Also, und wie gesagt, die Indiana Jones Trilogie gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Und entsprechend bin ich da halt auch, mir ist das völlig egal, ob der Charakter in dem Moment irgendwas zur Story beigetragen hat oder nicht. Und ich kann da ganz gut mit leben.
Bin ich
aber mir war es halt wichtig zu fragen, wie es dir so ging.
Also der Film hat mich unterhalten, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt super wichtig wäre, dass er da super viel beigetragen hätte, dass das passiert wäre oder nicht. Ich fand den Film einfach großartig.
Mhm.
Also, um das nochmal ganz dann kurz zusammenzufassen, das trifft mich hart, weil Indiana Jones ist cool und der macht tolle, coole Dinge und gut, er ist. Wobei, er ist ein ziemlich cooler Professor. Also, ehrlich gesagt.
Ja, das heißt, er ist ein ziemlich cooler Professor. Ich meine, das ist ja ein Film, der in den 30ern spielt.
Ja.
Deswegen. Ja,
Nun.
Was soll ich? Ja, das ist halt so ich finde dieses Abenteurer-Genre, was in das es zählt. Ich weiß gar nicht, ob die Indiana Jones-Filme das begründet haben. Weißt
nein.
du das zufällig? Nein,
okay. Nein, das ist aus den frühen Filmzeiten. Also so aus, hier die Schwarz-Weiß-Filme haben ganz viele davon gemacht, wo es um Entdecker ging, die irgendwie nach Ägypten sind oder so. Natürlich alles in Kulisse, ne?
Mhm.
So ein alter Mumienfilm. Die Mumie, also nicht das von, weiß nicht, von den Anfang 2000, der Film, sondern das ist ein Remake schon. Von einem
uralten. Also du meinst nicht den Film mit Brendan Fraser?
Nee, nicht den, sondern das ist schon ein Remake von, also der Film mit Brendan Fraser ist schon ein Remake von einem uralten Schwarz-Weiß-Film.
Oh.
Und da gab es ein ganzes Genre drum, was ich auch aus einem Literatur Dinge entwickelt hat, also aus diesen Pulp-Romanen, so diese Groschen-Romane. Gibt's immer noch.
Groschen-Romane, ich weiß, wir wollten über die Filme reden, aber Max, das erste Buch von Indiana Jones, das ich gelesen habe, war auch gleichzeitig das erste Buch von Wolfgang Holbein. Ich war irgendwie 7 oder so, das war, also 7, 8, ich habe sehr lange gebraucht zum Lesen damals, weil ich es gerade erst gelernt habe.
Ja,
und ich weiß auch nicht, ob das die richtige Literatur für mich als Kind war, aber Indiana Jones Bücher sind alle komplett safe und jugendfrei, aber diese Abenteuerromane, das ist ja eigentlich nicht das, was man Kindern zum Lesen gibt. Aber das, Wolfgang Holbein, überleg mal.
Ja, der hat 8 Stück davon geschrieben. Es gibt 40 Stück. 40 Indiana Jones Romane.
Nicht schlecht.
Ja. Ja, also letztendlich ist der das Gleiche geworden, worauf er basierte.
Ach ja, Max, schau dich an, du Quellsprudel des Wissens. okay, nochmal ganz kurz zurück. Was mich voll interessiert ist, weißt du, wann du Indiana Jones, egal welchen Teil, zum ersten Mal gesehen hast?
Boah, ich glaube, da war ich ja auch so 7 oder 8.
Was hat das mit dir gemacht?
Ich fand das total spannend. Allerdings habe ich weiß nicht, welchen Film ich davon gesehen habe als erstes. zugegeben, ein bisschen gruselig, weil alle davon irgendwie ein bisschen fies waren, gerade der Jäger des verlorenen Schatzes mit der Szene, wo eben die ganzen Nazis sterben. Die ist ziemlich eklig.
Aber der letzte Kreuzritter ist auch übel.
Ja.
Yeah. Also.
Und ein Tempel des Todes ist auch nicht ohne. Also,
Ja, mit den rausgerissenen Herzen, aber da kommen wir gleich zu. Okay.
Genau so, das.
Also, sorry, tut mir leid, ich bin ganz aufgeregt. Ich mag Indiana Jones wirklich total. Und ich gestikuliere schon wieder. Ich werde gleich mein Headset verlieren.
Ich bin bei dir, ich gestikuliere auch vielleicht nur ein bisschen weniger ausladend. Also, ich habe die halt auch so, wie gesagt, so 7, 8, vielleicht 10, kann ich nicht genau sagen. Weil die im Fernsehen liefen und das war halt nicht so einprägsam, wann die halt dann gelaufen sind, in welchem Alter. Mhm. Aber ich habe die tatsächlich doch recht gerne gesehen.
Uns hört ja keiner, ne? Dann kann ich ja was beichten. Mhm. Ich glaube, als Kind war ich ein bisschen in Indiana Jones verknallt. Ich möchte mich in aller Form bei Batman entschuldigen, aber Indiana Jones war vorher.
Indiana Jones ist auch greifbarer gewesen irgendwie. Kann ich verstehen. Ich erzähl's keinem, aber...
Ja, ich wollte immer auch danach Archäologie studieren.
Was ich echt gut nachvollziehen kann.
Ja, dann habe ich herausgefunden, was Archäologen wirklich machen. Und dann, also ich meine, ich komme ja mit Gewürm und so weiter, komme ich voll gut klar, aber nicht mit Spinnen. Und das ist halt einfach leider mein Ausschlusskriterium, wenn man als Archäologe coole Sachen machen will und nicht irgendwie als Kurator im Museum arbeiten möchte. Das mag die Erfüllung für Menschen sein und ich finde es schön, wenn Menschen da ihr Glück finden, aber ich bin da nicht so. Ich wäre tatsächlich eher so der Archäologe gewesen, der irgendwelche coolen Gräber findet oder irgendwelche alten Tempel in Asien, die noch von Affen verteidigt werden, die das zu ihrer Heimstatt gemacht haben und irgendwo, weiß ich nicht, unentdecktes Land findet und so. Ach, das wäre auch...
Eldorado in Südamerika.
Ja? War das nicht Quartermain, wo es um Eldorado ging?
Also bei den Indiana Jones Filmen ging es nicht um Eldorado, aber bei den Büchern.
Achso, weil es gibt ja diesen Abklatsch, Quartermain, meine ich, wäre das. Und da war doch, glaube ich, auch einer der Filme... Wo es um Eldorado, ich weiß es nicht. Aber ist ja auch gar nicht unser Thema. So kann ich mich jetzt ganz geschickt aus der Wissenslückenaffäre ziehen. Liebe Hörwesen, wenn das einer von euch weiß, mögt ihr uns vielleicht kurz da erzählen, war das, also ich meine, ich weiß, ihr könnten beide googeln, aber es ist viel schöner, wenn ihr uns das sagt.
Oh ja.
Genau. Ja, was hat dich am ersten Teil beeindruckt? Hat dich überhaupt irgendwas beeindruckt?
Tatsächlich, wie gerade die letzte, die erwähnte Szene gerade eben, also die war, ich habe noch nachhaltig im Kopf, oder ich kann es mir noch bildlich vorstellen, wie dieser Nazi schmilzt. Nun. Es hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich glaube, das ist auch eine der bekanntesten Filmszenen aus der Indiana Jones Film.
Ja.
Also aus den Reihen.
Ja, also zusammen mit dieser, mit dem rollenden Felsen und dem Einsetzen der Filmmusik, das ist ja schon wirklich sehr cool gemacht.
Oh ja. Ja, oder dem hinterher, das Greifen seines Huts, was ja auch zu dieser rollenden Kugel gehört, dieser Steinkugel.
Mhm. Also Hut und Peitsche, ne? Markenzeichen.
Ja. Und Pistole.
Entschuldige, ich muss kurz was trinken. Wahrscheinlich werde ich an meiner Allergie noch sterben.
A few moments later.
Okay, weiter im Text. Also es gibt ja diese Szene, wo Indiana Jones diesem Hühn gegenübersteht und bei den Dreharbeiten hatte Harrison Ford tatsächlich Fieber. Und das war ein langer Drehtag, er hatte einfach keinen Bock mehr und hat dann improvisiert und dachte, wenn ich jetzt einen Faustkampf mache, das geht gar nicht, hat halt einfach seine Requisitenwaffe gezogen und abgedrückt. Und das war so großartig, dass George Lucas halt gesagt hat, beziehungsweise Steven Spielberg, Leute, das müssen wir drin lassen. Das ist einfach zu cool. Und das sind halt so die Sachen, die ich an diesem Film halt schätze, dass da auch ganz viel noch altes Handwerk bei ist und echte Schauspielkunst und so weiter.
Ja, auch die Special Effects, also gerade da haben sie ja komplett auf diese Animatronics, wenn es denn nötig war, zurückgegriffen oder eben auf diese typischen Practical Effects. Also so, ich glaube, dieser schmelzende Nazi, das war Wachs, was sie halt dann runtergeflammt haben aus der Distanz. Deswegen sah das so beeindruckend aus, weil das eben eine echte Aufnahme war und kein Computereffekt, der halt damals zwar möglich gewesen wäre, aber nicht so beeindruckend, wie es jetzt gewesen wäre.
Wie ging es dir mit dem zweiten Teil? Der, das ist der Teil mit dem Kali-Kult.
Ui.
Also Tempel des Todes.
Der Teil mit Shorty, ne?
Das ist der Teil mit Shorty, genau. Und noch ein kleiner, ganz kleiner Fun-Fact als Indiana Jones-Fan und Nerd. Der Film fängt ja damit an, dass Indiana Jones in so einem Casino abhängt. Und der hat einen Kumpel mit dabei, der Wuhan heißt.
Ha. Huh.
Ja. Und leider erschossen wird, weil er ihm beistehen möchte. Das ist ein bisschen traurig. Aber auch da mal ganz kurz die Zusammenfassung. Also ich kürze das wirklich massiv ab. Die Filme sind sehr, sehr, sehr sehenswert. Aber es ist jetzt nicht, als wenn die Storyline, also dieser rote Faden durch den Film, irgendwie ganz besonders tiefgründig ist. Also im Endeffekt, Indiana Jones wird übers Ohr gehauen. Sein Freund Wuhan stirbt. Und mit letzter Kraft kann er quasi noch fliehen und ist dann in einem Flugzeug auf dem Weg nach Delhi. Und das Flugzeug wird dann halt mutwillig, gegen einen Berg gesteuert, aber es überleben halt alle in der indischen Walachei, wenn man das mal so despektierlich sagen kann, und treffen da dann auf ein Dorf, den kleine Steine gestohlen wurden, die halt irgendwie Glück und Segen bringen, und dann sagen sie halt, ja, ist okay, wir bringen die Steine zurück, und kommen dann zu einem Kali-Tempel, wo ein wirklich etwas ekliges Fest mit Affenhirn auf Eis gefeiert wird, und stellen halt fest, dass dort halt wirklich ein Kali-Kult aktiv ist, deren Signature-Move es ist, jemandem das schlagende Herz bei lebendigem Leibe aus der Brust zu reißen, um es dann der Göttin Kali zu opfern. Kleiner Fun-Fact an der Stelle: Wer sich mit der Gottheit Kali auseinandergesetzt hat, weiß, was für ein Bullshit das ist. Aber hey, who cares? Ist eine dunkle Göttin und macht ein bisschen was her, echte schlagende Herzen, also echt in Anführungszeichen, in die Kamera zu halten. Am Ende wird alles gut, alles wird schön, das Dorf kriegt seine Steine zurück, alle sind glücklich, Indiana Jones kommt nach Hause, Shorty geht's gut, die Welt ist schön.
Ja, das ist gut, kurz zusammengefasst.
Genau.
Boah, da kommt mir eine Szene in den Kopf, gerade wo du diese Sache mit dem Flugzeug und dem Berg erwähntest. Sind die da nicht mit diesem Rettungsboot den Berg runtergeschlittert?
Ja, ja. Das ist übrigens auch der Indiana Jones Teil, der für mich ein wenig kontrovers ist, weil der hat ja dieses Mal die blonde Sidekick und die kreischt die ganze Zeit. Und es ist so nervig. Diese Frau ist furchtbar.
Es ist dieses Andy! Ich habe mich jetzt mal weggedreht.
Einfach furchtbar. Vor allem ist die auch so needy und so unselbstständig. Oh, da, als Frau will ich, ich weiß, es ist, es ist die Zeit, es sind die 80er und es sind die Männer, die Frauen retten, und alles ist so voll shiny und klare Geschlechterrollen und ganz klar alles abgetrennt, aber der Teil ist wirklich nicht gut gealtert, und ich als Frau kann ehrlich sagen, also wenn ich von Affen in Bäume entführt werde, finde ich das eher spannend, als dass ich anfange zu kreischen wie am Spieß, weil das wird mir in der Situation überhaupt nicht helfen. So gar nicht.
Stimmt.
Wenn Kannibalen mich fressen wollen, dann ist vielleicht auch nach dem Typen kreischen, der auch gleich gefressen wird, nicht unbedingt das, was mein Leben retten wird. Außer natürlich Steven Spielberg führt Regie, aber das ist eine andere Nummer.
Dann wird das auf jeden Fall.
Ja.
Ja, oh Gott, ich habe die ausgeblendet, jetzt wo du sie erwähnt hast. Ja, deswegen, dieses Indie, dieses Kreischen.
Mhm.
Es ist auch für mich anstrengend gewesen, aus anderen Gründen, aber es war, ach Gott, ja, es gibt nicht die beste Sidekick, sagen wir es so.
Also, was ich in dem Film wirklich cool fand, das war am Ende, gibt es so eine achterbahnmäßige Fahrt durch die Mine.
Die Lorenfahrt.
Das hat mir als Kind sehr gefallen, das war wirklich cool.
Die Lorenfahrt, ja, die ist großartig.
Ja, genau.
Die hat auch zu ganz vielen, also die hat ein eigenes Trope gebildet, also so ein wiederkehrendes Element, was in ganz vielen Computerspielen aufgegriffen wurde. Nicht nur von Indiana Jones. Mhm. Das ist großartig, ja.
Was hat dich an dem Film also was fandst du am coolsten? Ich will nicht immer fragen, was dich am meisten beeindruckt hat. Das ist so.
Was ich am coolsten fand?
Aha.
Boah. Was ich am coolsten fand? Zum damaligen Zeitpunkt war es Shorty. Ich meine, ich war 10, wie gesagt, oder so.
Mhm.
Ich meine, hey, der war vielleicht in meinem Alter ungefähr, als ich den gesehen habe. Dadurch Identifikationsfigur, ne? Hey, cool, mhm. Erlebt so tolle Sachen mit diesem tollen Archäologen. Heutzutage weiß ich gar nicht. Ich habe den. Boah, ich weiß nicht mehr, wann ich den zuletzt gesehen habe. Ist ja so eine Weile her. Kann ich das schlecht sagen? Ich würde einfach sagen, tatsächlich Shorty. Also weil es ein Element, auch heute betrachtet, ein Element ist, was nicht so ganz typisch für die Indiana Jones Geschichten irgendwie ist. Also der Charakter, Shorty.
Also was mich nachhaltig beeindruckt hat, das war einfach dieses Abendmahl bei dem Maharaja, wo ja auch diese Briten mit dabei waren, mhm, und wie dann halt so einfach wirklich unfassbar eklige Sachen serviert werden, als wenn das normal wäre. Ich sag nur Affenhirn auf Eis.
Ja, okay, stimmt.
Na, und das war was, ja, was mich wirklich, wirklich in Kombination mit diesen noch schlagenden Herzen, das fand ich einfach, also dieser Film war wirklich nicht sehr
der war an vielen Stellen
magenschonend.
Eklig. Das stimmt, der war an vielen Stellen echt eklig.
Mhm. Auch das ist, glaube ich, wieder der Zeit geschuldet.
Greift so ein bisschen die Splatter-Movies auf, ne, die so aus dem Zeitraum stammen.
Ja, richtig.
Also hier so Texas Chainsaw Massacre oder sowas.
Ja, was ich, um mal direkt von der kreischenden Frau wegzugehen zu der Verräterin aus dem letzten Teil, ich fand da einfach, dass einfach mit dem dritten Film die Backstory von Indiana Jones aufgearbeitet wurde, in Kombination mit einem unfassbar guten Sean Connery.
Oh ja.
Richtig geil. Also Sean Connery hat ja so den Effekt, dass der kurz auftritt, ich sag nur Kevin Costner in Robin Hood, der eine solide Leistung gebracht hat, und dann hat Sean Connery, was hat der, 10 Sekunden, 30 Sekunden und stiehlt dem einfach voll die Show.
Ja, die Sachen, die Szenen mit ihm im Sinne war klasse, dem alten Dr. Jones.
Ja, genau.
Die sind großartig.
So, das Erste, was ich echt gefeiert habe, selbst als Kind, war, dass Indiana Jones eigentlich Henry Junior heißt und Indiana der Hund war.
Kleiner Sidefact. Der Indiana war nicht nur der Hund von den Jones, sondern auch von George Lucas.
Ah, schön.
Also es ist eigentlich so ein Self-Insert, nennt man das normalerweise in dem Falle. Mhm. Nun, ist das nicht nur der Hund von den Jones gewesen.
Und also auch hier ganz kurz mal die Handlung. Indy bekommt ein Tagebuch seines Vaters ominöserweise zugeschickt. Und auch hier wieder, es passieren viele Dinge. Er macht sich dann natürlich per Flugzeug auf die Reise. Es ist auch wunderschön, wie das dann immer dargestellt wurde mit der Landkarte, ja, und mit dieser rot gestrichelten Linie und so. Wunderbar, also ganz, ganz toll, wie dieser Film auch mit visuellen Sachen gearbeitet hat. Und er macht sich dann halt auf die Suche, seinen Vater zu finden, und trifft dabei auf diverse Nazis und auch eine Verräterin und findet dann auch tatsächlich seinen Vater und stellt fest, dass beide irgendwie von der gleichen Frau um den Finger gewickelt wurden, die halt eine Nazi ist. Und wunderbar ist einfach für mich die Szene, das, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen wirr, aber es gibt eine Szene, in der dieses Tagebuch des Vaters von Adolf Hitler signiert wird, weil er denkt, das wäre einfach halt irgendwie ein Buch, das signiert werden soll. Und das ist einfach eine so großartige Szene. Und also im Endeffekt geht es darum, dass der Vater von Indiana Jones, also Dr. Henry Jones, auf der Suche nach dem Heiligen Gral ist und glaubt, ganz kurz davor zu sein, den zu finden. Und sie kommen auch tatsächlich an die Stelle, wo der Heilige Gral ist, müssen dann ein paar göttliche Rätsel lösen und schaffen das auch tatsächlich. Und am Ende finden sie den Gral. Die Bösen verlieren ihr Leben.
Ja, natürlich.
Der letzte Wächter des Grals darf endlich in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Der Gral bleibt allerdings weiter versteckt, weil er wäre viel zu wertvoll und mächtig, weil er das ewige Leben verspricht. Und Indy und sein Vater sind glücklich vereint und reiten in den Sonnenuntergang.
Oh, ja, stimmt.
Und damit ist für mich auch die Trilogie zu Ende. Da kommt auch nichts mehr. Ich fand die
Chemie, würde sagen, da kommt schon noch was.
Nein, ich fand die Chemie und die Dynamik zwischen Harrison Ford und
Sean Connery. Die ist klasse.
Ja, nicht nur zwischen Sean Connery, auch also diese Blondine, die Nazi spielt, ich glaube Allison Doody hieß die, ich bin nicht ganz sicher, und Sean Connery, dieses Dreieck, was die aufgebaut haben, fand ich einfach großartig, also wie da die Dynamik gelaufen ist. Also zwischen Harrison Ford und Sean Connery sowieso, aber ich glaube, dass es Sean Connery einem auch sehr einfach gemacht hat.
Da würde ich durchaus zustimmen. Ich meine, die haben sich toll die Bälle zugespielt. Das hat man gut gesehen.
Ja.
Also es war ein Fest. Es ist auch heute noch, sich das anzugucken, wie die miteinander interagieren im Film. Es ist echt schön. Mhm.
Was ich echt schön fand, es gibt eine Szene, die in Venedig spielt. Und ich bin kurz vor Corona waren wir in Venedig und haben halt ein paar Sachen tatsächlich aus den Filmen entdeckt. Und das war ziemlich nice. Also wenn du irgendwie, ist natürlich nicht mehr viel zu erkennen, aber wenn man dann Sachen sieht, wo man sich denkt, hu, guck mal, das kenne ich aus Indiana Jones, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist schon nice. Also wirklich, wirklich cool.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist so dieser Wiedererkennungseffekt. Das ist großartig.
Ja. Also wer mir auch wirklich gut gefallen hat, das war der Salah, also der beste Freund von Indy in der Wüste, also in dieser Wüstenstadt. Also nicht Brody, der die ganze Zeit mit ihm reist, sondern halt der Typ, der auch im ersten Teil? Ich meine, das wäre im ersten Teil, wo der schon mal auftaucht.
Dieser Kontaktmann eigentlich bloß, ne?
Ja, aber der hat halt einfach eine so wirklich schöne Rolle. Genau, der taucht im ersten Teil auch auf. Und der spielt die halt einfach so cool. Ich mag den. Oder ich mochte den. Ich mochte die Rolle und ich mochte den Schauspieler sehr.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin nicht ganz so fit, was er gemacht hat. Also, ja, das war dieser Kontaktmensch. Das weiß ich noch, dass er irgendwie die Leute vermittelt hat, die Indiana Jones zu seiner Expedition brauchte. Also, die Ware, die er braucht, also hier, weiß nicht, ist Equipment. Meistens waren es Autos.
Autos, Menschen. Im ersten Teil ist es eine Kinderhorde, die die beiden rettet. Hm. Also, es hilft, eine große Familie zu haben.
Ja, ist cool. Also, ich finde den auch ganz, ganz klasse. Nur weil, also jetzt, weil er jetzt wieder weiß, was er tat. Das ist eine ziemlich coole Figur dadurch. Ich merke, ich muss die Filme alle wieder gucken. Meine Güte.
Definitiv. Also, um mal umzudrehen, weil normalerweise würde ich dich ja jetzt fragen, hey, was fandst du am eindrücklichsten? Was ich persönlich am allercoolsten fand, war erstmal diese Fallen am Ende, wie Jones die gelöst hat. Also natürlich, klar, Drehbuch, Heldenvorteil, bla bla bla, aber ich fand, das war keine dumme Idee. Da war, das hat mir gefallen, vor allem dieser irgendwie Sprung des Vertrauens, wo das eine visuell so großartig gemachte Brücke ist, dass man einfach denkt, man tritt in so eine Schlucht. Und ganz am Ende, wenn er tatsächlich den Gralswächter mit den Gralen Grals, was ist denn die Merzer von der Heilige Gral?
Heilige Kelte.
Die Repliken des Heiligen Grals plus des Heiligen Grals selber findet. Und dann der Bösewicht halt von der Verräter Uschi den Gral aussuchen lässt und die nimmt halt erstmal den schönsten, den goldensten, den verziertesten. Der Typ trinkt daraus und altert in Sekunden. Das ist auch sehr, sehr cool von den Special Effects.
Ja.
Und dann geht das natürlich nicht, weil der Kelch eines Zimmermanns ist natürlich aus Holz. Und was ich mich als Kind schon gefragt habe, wenn das Jesu-Kelch ist und der aus Holz ist, warum ist denn der innen vergoldet gewesen? Guckt er den Film an, guckt er den Heiligen Gral an, der ist golden von innen.
Weil der heilig ist. Oder so.
Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich denke, das war etwas, da hätte man vielleicht nochmal bei den, wie nennt sich das, wenn die am Tisch die Szenen lesen, da hätte man vielleicht nochmal diskutieren sollen, wie die Props so aussehen.
Es war nicht sehr konsequent, sagen wir es so.
Ja, also es ist cool, es ist trotzdem, der Film ist einfach wirklich toll. Er hat echt ein paar schmalzige Züge, aber er hat auch ein paar sehr coole Züge. Also wenn irgendwie alle denken, dass Indiana Jones über die Klippe gestürzt ist und darüber reden, wie sehr sie ihn vermissen werden und wie toll er doch war. Und bei seinem Vater die Erkenntnis dämmert, dass er seinen Sohn ja wegen der Suche nach dem Heiligen Gral komplett vernachlässigt hat. Und im Endeffekt quasi die Gralsgeschichte nochmal erzählt wird. Und dann Indiana Jones sich quasi von unten räuspert. Also von hinten räuspert, weil er zwischenzeitlich hochgeklettert ist und so nach dem Motto, können wir jetzt endlich weiter, weil so viel Zeit haben wir hier auch nicht. Ist einfach
super. Guck mal auf die Uhr, ne?
Genau. Tick-Tack.
Ich fand generell gut, wo ich das nochmal so im Kopfrevue passieren lasse, der Film war erstaunlich selbstreferenziell. Also für die anderen beiden Vorgänger.
Ja.
Hat halt ganz viele von den ganz typischen Szenen, die sehr ikonischen Szenen, die aus den Vorgängern passiert sind, nochmal aufgegriffen und eben ja, ein bisschen ad absurdum geführt. Oh Gott, wie war das denn? Mit der Brücke? Oder verwechsel ich da den Film?
Was meinst du mit der Brücke?
Ich glaube, ich verwechsel einfach den Film. Das kann passiert sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Also, dass er da so runterschwingt. Ist das, glaube ich, im zweiten Tempel des Todes? Weil die abgehackt wird von einem dieser Bösewichte.
Das ist, also es gibt so eine Szene im zweiten Teil, wo die vor dem Bösen fliehen und über so eine Schlucht müssen an so einer Hängebrücke, wo so Krokodile hängen. Und die Bösen hacken die tatsächlich ab und die schwingt an der mit Shorty zusammen an der Brücke rüber.
Ja, nee, dann trotzdem verwechsel ich, dass es nicht im dritten Teil war, sondern dementsprechend im zweiten war. Also generell, ich mochte trotz allem den Umgang dieser der vorigen Filme mit dem, was im dritten Teil passiert. Mhm. Also, was du schon sagtest, der Aufbau von seiner Hintergrundgeschichte, die in den vorigen Teilen eigentlich keine Rolle spielte. Plus eben das, was noch passiert ist in den letzten zwei Filmen. Das eben mit Folgen zu versehen, also dass die Charaktere eben sich daraus auch entwickelt haben. Nicht nur, wie damals relativ typisch, eigentlich immer wieder die gleiche Figur in einem anderen Setting waren.
Was ich einfach ganz, ganz cool finde, ist aus heutiger Sicht, sind alle drei Filme ja eigentlich Jump'n'Run. Also von Anfang bis Ende hast du immer irgendwie laufen, laufen, springen, laufen, laufen, springen, laufen, ducken, springen, laufen, ausweichen, ducken, springen.
Ja, hier und da mal einen Gegner vermoppen. Und dann weiter
genau,
geht's.
Aber hauptsächlich halt Jump and Run. Und das finde ich einfach echt witzig, weil das sich auch sehr konsequent durch alle Filme zieht. Und da natürlich an der Peitsche durch die Gegend schwingen, den Hut verlieren, fast dabei draufgehen, wie man den Hut rettet.
Schlangen als Seile benutzen.
obwohl man fürchterliche Angst vor Schlangen hat. Was ich dann wirklich, das ist was mir echt gefallen hat, dass die diesem Charakter Angst vor Schlangen gegeben haben.
Oh ja, das ist tatsächlich eine Sache, die ja auch diesen ganzen Pulp-Charakteren, die halt alle so super Kerle waren, die keine Angst vor irgendetwas hatten, dass diesem Charakter, also Indiana Jones, wirklich Charakter verlieh. Denn der hatte Angst. Und das vor Schlangen. Mhm. Etwas, was ihm alltäglich in seinem Job, zumindest wie er ihn ausführte, begegnete. Das war ziemlich cool.
Ja, oder ist definitiv. Ziemlich cool, muss man so sagen. Ja. Und es ist halt, am Ende gewinnen die Guten immer.
Ja, das auf jeden Fall.
Wusstest du, dass es gibt doch am Ende mit der Bundeslade, die wird doch in diese Lagerhalle gefahren, wo diese unendlich vielen Kisten stehen. Ich glaube, dass das die Grundidee zu Warehouse 13 ist.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Die Idee hätte ich jetzt bei dieser Lagerhalle auch gehabt. Weil was lagert dann noch?
Ja, aber alleine so dieses, also ich meine, mich hat das tatsächlich schon ziemlich beeindruckt als Kind. Ne, da wird diese Bundeslade einfach in so Kartons gepackt und dann zoomt es halt so raus und du siehst halt Karton an Karton an Karton an Karton oder Kiste an Kiste. Und das ist schon wirklich ziemlich cool. Und ich dachte halt, da muss sonst was drin sein.
Oh ja.
Ja, und ich fand das halt auch ganz nett, weil sie hätten das auch einfach, der übliche Trope oder die übliche Lore an der Stelle ist ja, dass diese ganzen besonderen Sachen im Vatikan lagern. Und da einfach zu sagen, nee, das ist ein Lagerhaus, das der US-Regierung gehört, fand ich aus heutiger Sicht einen ziemlich coolen Move. Weil sie hätten sich das auch sehr einfach machen können, damit die Bundeslade irgendwo im Vatikan reinzustopfen.
Da ist was dran, ja. Damit wäre es dann halt aber auch generell weg.
Ja, aber ist es so ja auch.
Ja, stimmt wohl. Aber es ist nicht so auf diese Heiligkeit geschoben. Also auf dieses mystische Ding geschoben, sondern es ist damit sehr mundan geworden. Also du hast einen sehr menschlichen Zugriff darauf.
Ja, also ich meine, alle drei Filme beschäftigen sich ja mit übernatürlichen, göttlichen Insignien. Ne? Du hast einmal die Bundeslade, dann hast du diese Steine, die nicht so zusammenkommen dürfen, weil ich glaube, dann die Welt untergeht, wo halt irgendwie das Dorf fächert. Ich glaube, das war nicht gut, wenn alle Steine irgendwie zusammenkommen. Ich glaube, da gab es in Summe 5 oder sowas und 3 hatte das Dorf, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch da mystische, magische Dinge und dann halt der Heilige Gral mit seinen Fähigkeiten, das Leben auf ewig zu verlängern. Mhm. Nichts, was ich wollen würde, aber hey.
Ich auch nicht. Ich sehe das ganz genau so. Also vielleicht aus anderen Gründen, aber ewiges Leben, ich weiß nicht. Also die sind alle sehr, sehr mystisch, das stimmt. Hat er davon irgendwann mal eins dieser Gegenstände überhaupt mal in Richtung Museum gebracht, von dem er ja eigentlich immer schwafelte? Sagte er, ja, das muss in ein Museum. Oder seine Begleiter immer schwafelten, das muss in ein Museum, das tolle Stück.
Nein, den Heiligen Gral konnte er nicht bringen, weil der durfte die Grenze aus diesem Tempel heraus nicht überschreiten. Da ist ja alles zusammengestürzt. Mhm. Diese Steine musste er dem Dorf zurückgeben, weil da war da das Wasser im Brunnen versiegt? Ich meine, dass da irgendeine dorfliche Lebensgrundlage verschwunden ist, nachdem diese Steine geklaut wurden. Und deswegen hat er die dem Dorf zurückgegeben. Warte mal, doch, das war, genau, die hatten Steine und die sind entführt worden und danach ist das Brunnenwasser versiegt. Und wer alle Steine zusammen hat, der hat irgendwie ewige Macht und Reichtum und kann ganz viele gute oder halt auch in dem Fall ganz viele schlechte Dinge tun. Ich meine, so wäre das gewesen. Also nicht Weltuntergang, wobei Macht und Reichtum in den falschen Händen, siehe ist Trump, gleich potenzieller Weltuntergang. Genau. Und die Bundeslade, ja, da weiß ich gerade gar nicht, weil die ist, ich meine, die hätte er dem Museum gegeben und das Museum hätte die an die, hätte das dann von der Regierung
abgenommen bekommen?
Ich glaube ja.
Also hat er es tatsächlich mal hingekriegt. Also die Prämisse ist ja, dass er das überhaupt macht, dass er diese Gegenstände, die er da sucht, eigentlich in ein Museum bringen will. Weil er ist ja Archäologe und dadurch Geschichte und so, ne? Damit jeder daran teilhaben kann.
Ja, aber ich glaube, dass er nicht die Sorte Archäologe ist, die eher was ins Museum stellt, bevor sie ein kulturell wichtiges Gut von seinem angestammten Platz entwendet. Also ich glaube nicht, dass er die Steine ins Museum gebracht hätte, wenn da ein ganzes Dorf austrocknet.
Hat er ja auch nicht.
Genau, ja. Aber auch wenn es nicht ums Austrocknen des Dorfes gegangen wäre, glaube ich, ist der Charakter nicht so konzipiert, dass er Kulturgüter für Museen klaut. Aber gut.
Ja. Naja. So gesehen schon. Die ikonische Anfangsszene aus dem ersten Teil.
Aber da klaut er das aus einem unbewohnten Tempel mitten im Herzen der Wüste. Entschuldigung, des Dschungels, nicht der Wüste. Das ist, was ich meine, ist, da ist kein, das ist kein Dorftempel, der besucht wird und ein Götzenbild, das verehrt wird, sondern das ist ein versunkener Tempel, ein vergessener Tempel.
Ja, okay.
Also das meinte ich. Ob das jetzt moralisch richtig ist oder nicht, kann man natürlich trotzdem darüber diskutieren. Und ich würde auch mal vorschlagen, dass wir das vielleicht auf Twitter oder Instagram diskutieren. Mit dem Handle @Nerdflakes.
Das ist sowohl bei Twitter als auch bei Instagram richtig.
Richtig. Man könnte uns auch schreiben.
Unter podcast.nerdflakes@gmail.com.
Das ist auffallend korrekt. Und ja, vielleicht, liebe Hörwissen, sagt uns doch einfach mal, wie ihr die Filme so empfunden habt und ob ihr der Meinung seid, dass Indie ein eigentlich moralisch integer Dieb ist. Ich meine Archäologe ist.
Ja, nun.
Ja.
Finde ich, ist ein guter Ansatz dazu, ja. Mhm.
So, Max, dann schlage ich vor, du nimmst dir jetzt dein Handtuch und passt dann auf, dass dich kein Zombie beißt.
Ja, ich suche mir einen guten Ort. Alles gut, ich bereite alles vor.
Ja, ich habe so einen komischen Aushang auf Alpha Centauri gesehen, da müssen wir nochmal hin und gucken.
Alles klar, wir sollten mal nachschauen. Ich bereite alles vor. Ja.
Okay, super. Dann, liebe Hörwesen, bis in 14 Tagen. Mhm. Bleibt frisch bis dahin, lasst euch nicht von der Sonne schmelzen. Lasst auch ihr euch nicht von Zombies beißen und denkt dann, Leute mit Heuschnupfen haben nur rote Augen. Die wollen nur ein Taschentuch, die wollen nicht beißen.
Im Normalfall, ja. Oder ein Antihistaminikum, ja.
Oh, genau. Ja, Max, schönen Abend noch.
Gleichfalls, das wünsche ich euch allen Zuhörern auch.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.